Wir sind in Würzburg, also im Norden Bayerns. Und es war an einem Morgen, da haben wir einen Anruf bekommen aus der Nachbarschaft der Teutonia Prag. Und uns wurde mitgeteilt, dort soll es gerade eine Razzia geben. Die Teutonia Prag, das ist eine Studentenverbindung, eine Burschenschaft in Würzburg. Seitens der Polizei wurde dann auch uns gegenüber bestätigt, ja, es gab da Hinweise auf Gegenstände mit Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. An einer Pinnwand im Zimmer von Daniel Halemba soll sich der Ausdruck eines SS-Befehls befunden haben, unterzeichnet von Heinrich Himmler mit sogenannten Doppelsiegrunen, also diesen SS-Runen, wie man sie vielleicht kennt, aber beispielsweise auch ein USB-Stick und darauf dann Reden von Adolf Hitler, von Goebbels, von Göring, also von verschiedenen Nazi-Größen und vor allem auch Rechtsrock von verschiedenen Neonazi-Bands wie beispielsweise Lanzer oder Störkraft. Daniel Halemba, das ist ein junger Politiker der AfD, der war damals 22 Jahre alt und der war damals Kandidat für den Bayerischen Landtag, hatte also sehr, sehr hohe Chancen, wenig später in den Bayerischen Landtag gewählt zu werden.
Ein Sitz im Landtag und angeklagt wegen mutmaßlicher Volksverhetzung. Wie passt das zusammen? Pirmin Brenninek ist Reporter beim Bayerischen Rundfunk und er beobachtet den Fall Daniel Halemba seit mehreren Jahren. Mit ihm blicken wir auf den Gerichtsprozess. Der soll jetzt enden. Und wir sprechen darüber, welche Verbindung es zwischen ultrarechten Burschenschaften und der AfD gibt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Montag, der 2. Februar. Herzlich willkommen, Pirmin. Sehr schön, dass du da bist.
Hallo, servus.
Diese Razzia in dem Burschenschaftshaus der Teutonia Prag, von der du eben erzählt hast, die war 2023. Lass uns jetzt mal genauer auf Daniel Halemba schauen. Wer ist das?
Daniel Halemba, das ist ein sehr junger Politiker in der AfD, der ist gerade mal 24 Jahre alt, ist in Polen geboren, ist in Baden-Württemberg aufgewachsen und kam dann nach seinem Abitur nach Würzburg, also in den Norden Bayerns und hat dann dort für den Bayerischen Landtag kandidiert für die AfD. Ich habe ihn in den vergangenen 2 Jahren immer wieder auch mal zu Gesprächen treffen können. Er trägt nahezu immer bei öffentlichen Terminen Anzug, Krawatte, macht einen sehr gepflegten Eindruck. Ich würde ihm auch ein rhetorisches Talent attestieren. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der in seinen politischen Haltungen gefestigt wirkt auf mich. Und zwar in Haltungen, die sehr, sehr weit rechts stehen, auch innerhalb der AfD. Er ist zum Beispiel jemand, der keinerlei Berührungsängste zur rechtsextremen identitären Bewegung hat. Ich habe ihn mal im Januar 2024 sprechen können. Da sagte er sinngemäß zu mir, naja, diese identitäre Bewegung, die habe schon ähnliche Ziele wie auch eine AfD. Er postet auch auf Social Media immer mal wieder Ausschnitte, wie er denn so tickt. Da gibt es zum Beispiel ein Video auf seinem öffentlichen Account bei der Plattform X, 20. Oktober 2025. Da wird er gefragt, Herr Halemba,
was sind die ersten Dinge, die die AfD umsetzen will, wenn sie regiert?
Und er spricht da dann nicht über Wirtschaftspolitik oder über Sozialpolitik.
Ganz einfach, 3 Punkte. Abschieben, 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 bis Deutschland wieder Heimat ist.
Und dieser sehr junge Daniel Halemba kandidiert also 2023 für den Bayerischen Landtag. In dieser Zeit fand ja die Razzia statt, aber er wurde gewählt.
Genau, er hat es dann geschafft in den Landtag.
Die Gewinner des heutigen Abends, die AfD. Dementsprechend groß der Jubel bei der wohl zweitstärksten Kraft in Bayern. Damit wird klar, die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei spielt jetzt auch im Westen eine immer größere Rolle.
Und dann gab es einen wirklich sehr, sehr bemerkenswerten Vorgang. Kurz vor der konstituierenden Sitzung, also der allerersten Sitzung des frisch gewählten Landtags, da wäre Daniel Halemba eine besondere Ehre zugestanden. Er hätte nämlich am Präsidiumstisch sitzen dürfen, deshalb, weil er der jüngste Abgeordnete im frisch gewählten Bayerischen Landtag war. So ist es nämlich Tradition. Aber Freitagnachmittag, da habe ich die Info bekommen, es gibt einen Haftbefehl gegen Daniel Halemba. Daniel Halemba war dann über das Wochenende nicht auffindbar und am Montag sollte dann eben der Bayerische Landtag das erste Mal zusammenkommen. Aber Daniel Halemba konnte dann nicht zu dieser ersten Landtagssitzung erscheinen.
Der bayerische AfD-Politiker Halemba ist gefasst, nachdem er zuvor tagelang per Haftbefehl gesucht worden war. Gegen den 22-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Er weist die Vorwürfe zurück. Halemba war Anfang des Monats in den Bayerischen Landtag gewählt worden. In seiner heutigen konstituierenden Sitzung hob das neue Parlament Halembas Immunität auf. Damit können die Ermittlungen gegen ihn fortgesetzt werden.
Er stand dann noch am gleichen Abend, also diesem Abend der ersten Landtagssitzung in Würzburg vor dem Ermittlungsrichter. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich war damals abends selbst im Gericht, so gegen 20 Uhr war das, und ist dann in Anzug und Krawatte, draußen hat es geregnet, vor die Kameras getreten und hat dann da eigentlich, als er gerade wieder gegen Auflagen auf freiem Fuß war, sofort wieder in den Angriffsmodus geschaltet. Und man hätte jetzt erwarten können, dass er sich irgendwie reumütig gibt, dass er versucht zu beschwichtigen. Aber im Gegenteil, er hat dann erstmal Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft erhoben.
Die Staatsanwaltschaft hat nun mal mit gezinkten Karten gespielt. Es haben wichtige Teile in der Akte gefehlt. Ich habe mich nicht der Volksverhetzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen strafbar gemacht.
Daniel Halemba sagt eigentlich schon seit Beginn dieses Verfahrens immer wieder, dieses ganze Verfahren, das sei politisch motiviert.
Seit Anfang Januar läuft jetzt der Prozess gegen Daniel Halemba. Ihm wird unter anderem Volksverhetzung, Nötigung und Geldwäsche vorgeworfen. Du beobachtest ja diesen Prozess. Wie tritt denn Daniel Halemba vor Gericht auf?
Also zu Prozessbeginn, da ist er vor die Kameras getreten, hat wiederholt, dass er auf einen Freispruch hofft. Aber im Prozesssaal, da hat er dann erstmal nichts gesagt. Wobei, zu Ende des Prozesses, am vorletzten Tag, da ist es ja so, dass man als Angeklagter nochmal das letzte Wort erhält. Und das hat er dann plötzlich genutzt. Da ist er aufgestanden und hat so halb zur Richterin, halb zum Publikum gesprochen, etwa 15 Minuten lang ungefähr. Und da hat er nochmal zu so einer Art Rundumschlag ausgeholt gegen Ermittler, Justiz, Medien, die in seiner Wahrnehmung unfair mit ihm umgegangen seien. Die meiste Zeit aber hat er im Prozess seine Verteidiger reden lassen. Und diese Verteidiger treten in meiner Wahrnehmung ja schon sehr offensiv auf in diesem Prozess. Sie zweifeln immer wieder auch mal Zeugenaussagen an. Es haben sich auch mal ein Verteidiger und ein Zeugenbeistand, die haben sich wirklich auch mal angeschrien in diesem Prozesssaal. Und gleichzeitig fällt auf, dass die Aufklärung dieser Vorwürfe auch gar nicht so einfach ist. Also gucken wir beispielsweise mal auf die Volksverhetzung. Da geht es eben darum, dass laut Staatsanwaltschaft bei einer Geburtstagsfeier Daniel Halembas im Anwesen dieser Burschenschaft, der Teutonia Prag, Rechtsrock gelaufen sein soll. Und zwar nicht irgendein Rechtsrock, sondern Musik der Neonazi-Band Lanzer. Die wurden sogar als kriminelle Vereinigung eingestuft. Und bei Daniel Halembas Geburtstagsfeier soll laut Staatsanwaltschaft Musik dieser Band gelaufen sein. Im Prozess geht es jetzt aber erstmal nicht darum, was man jetzt von diesem Lied hält, sondern es geht darum, was man nachweisen kann, ob Daniel Halemba vor Ort war, ob er dieses Lied abgespielt hat, ob er wirklich dazu gefeiert hat. Und ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger, denn beispielsweise wurde in Daniel Halembas Zimmer ein USB-Stick gefunden, auf dem sich dieses Lied befunden haben soll. Aber die Frage im Prozess ist jetzt, kann man ihm beispielsweise nachweisen, dass er das dann auch tatsächlich abgespielt hat. Das hängt meiner Wahrnehmung sehr damit zusammen, wie sich Zeugen in diesem Prozess verhalten. Mehrere Zeugen, die haben nämlich mit Daniel Halemba eine Sache gemeinsam. Es sind Parteimitglieder der AfD. Und was auffällig war, ist, dass einzelne Zeugen jetzt im Prozess anders ausgesagt haben oder sich anders geäußert haben als in der Vergangenheit. Ich will mal ein Beispiel geben, das war für mich sehr, sehr erstaunlich. Das ist ein Würzburger Rechtsanwalt, Thomas Bayer. Thomas Bayer ist auch Mitglied der AfD und war viele Jahre für das Landesschiedsgericht der AfD tätig. Das ist so eine Art interne Schlichtungsstelle innerhalb der AfD.
Das ist das Gremium, das auch über einen Parteiausschluss beraten würde.
Und Thomas Bayer war als Zeuge geladen in diesem Prozess, was dem einen Hintergrund hat. Er ist nämlich ein mutmaßliches Opfer Daniel Halembas. Und zwar soll Daniel Halemba versucht haben, ihn zu nötigen. Das soll so abgelaufen sein, spätabends sollen Daniel Halemba und eine weitere Person bei ihm vor der Kanzlei aufgetaucht sein, bei diesem Rechtsanwalt Thomas Bayer, und sollen dann versucht haben, auf ihn Druck auszuüben. Das wertet die Staatsanwaltschaft als versuchte Nötigung. Und Thomas Bayer, AfD-Mitglied, Rechtsanwalt, der hat auch schon mal bei der Kripo in der Vergangenheit ausgesagt und hat mit seiner Aussage Daniel Halemba belastet. Jetzt aber im Prozess, da sieht das Thomas Bayer, der Rechtsanwalt, alles plötzlich ganz anders. Er sagt sinngemäß, naja, so schlimm war das nicht. Aus seiner Sicht gäbe es da kein strafbares Verhalten. Und dann gibt es eben noch einen anderen Nötigungsvorfall, und zwar soll Daniel Halemba und ein weiterer Mitbeschuldigter, die sollen Druck gemacht haben auf ein anderes Mitglied dieser Burschenschaft, damit dieses Mitglied seine Aussage verweigert bzw. in ihrem Interesse bei der Staatsanwaltschaft aussagt. Der 24-jährige Zeuge, der hat dann eben auch im Gericht ausgesagt, aber ausgesagt hat auch die Staatsanwältin, die ihn vernommen hat. Und die Staatsanwältin, die sagte sinngemäß, sie sei seit rund 20 Jahren Staatsanwältin, aber sie habe noch nie einen Zeugen gesehen, der so eingeschüchtert auf sie gewirkt habe, wie eben dieser 24-Jährige.
Was glaubst du, was dahinter stecken könnte, dass diese Zeugen, die da vor Gericht auftreten, jetzt anders aussagen?
Das ist ein Stück weit Mutmaßung, aber was eben auffällig war, ist, dass einzelne Zeugen eben selber Mitglieder der AfD sind, Parteifreunde Daniel Halembas, und zumindest zwei Zeugen kandidieren auch bei den Kommunalwahlen in Bayern gerade für den Würzburger Stadtrat. Also einer auf Listenplatz 3, einer auf Listenplatz 4. Möglicherweise könnte auch das eine Rolle gespielt haben, wobei einer der Zeugen auch darauf angesprochen wurde und das eben verneint hat, dass das für sein Aussageverhalten eine Rolle gespielt hat.
Es klingt jetzt insgesamt eher nach einem schwierigen Prozess. Und du hast ja gerade schon gesagt, einer der Zeugen ist auch in dieser Burschenschaft, in der es diese Durchsuchung gegeben hat. Ist denn Daniel Halemba da jetzt noch Mitglied oder ist er mittlerweile ausgetreten?
Er ist da noch Mitglied, das hat er kurz vor dem Prozess uns gegenüber noch bestätigt, aber er ist nicht mehr Teil der aktiven Studenten. Warum ist das so wichtig? Weil die aktiven Studenten dieser Burschenschaft, die werden inzwischen vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, und zwar ist diese Einstufung erfolgt wenige Wochen, nachdem es diese Razzia gegeben hat. Die Teutonia Prag, diese Burschenschaft, die steht also sehr, sehr weit rechts. Wir haben dazu in den vergangenen 2 Jahren wiederholt recherchiert. Uns wurden beispielsweise Bilder von Neonazi-Aufklebern zugespielt, die in deren Anwesen in diesem Burschenschaftsheim befestigt gewesen sein sollen, an einem Schrank in einem Gemeinschaftsraum. Da stand zum Beispiel sowas drauf wie Terrorstaat Israel oder Deutschland, Deutschland über alles. Es waren Aufkleber der Neonazi-Kleinpartei Der Dritte Weg oder der Neonazi-Partei Die Rechte. Dann wurden uns auch zum Beispiel mal Videos aus einer internen Überwachungskamera der Teutonia Prag zugespielt. Darauf hat man gesehen, wie ein Mann die Hand zum sogenannten Hitlergruß streckt, also den rechten Arm, die rechte Hand nach oben. Uns wurde auch mal ein Video zugespielt, das soll erst so ungefähr vor einem Jahr entstanden sein, wo zu rechtsextremer Musik in diesem Anwesen gefeiert wurde. Also wir können schon sagen, dass diese Burschenschaft sehr, sehr weit rechts steht und dass mehrere Mitglieder der Teutonia Prag eben Mitglieder gleichzeitig der AfD sind, so wie beispielsweise Daniel Halemba.
Wie hat sich denn die Burschenschaft Teutonia Prag eigentlich zu den Vorwürfen geäußert?
Wir haben die Teutonia Prag in den vergangenen 2 Jahren wiederholt angefragt, immer mal wieder, wenn wir eben zu dieser Burschenschaft recherchiert hatten. Wir haben aber bei keiner einzigen unserer Anfragen eine Antwort von der Teutonia Prag erhalten.
Und ist das eigentlich eine schlagende Verbindung?
Genau, das ist eine sogenannte pflichtschlagende Verbindung. Dieses studentische Fechten in Burschenschaften, da steht man sich gegenüber, hat mal mehr, mal weniger Schutzausrüstung an und schlägt dann sozusagen mit Säbeln gegeneinander, meistens gegen Vertreter anderer Burschenschaften. Das nennt sich innerhalb der Burschenschaften Mensur. Und die Teutonia Prag beispielsweise, das ist eine pflichtschlagende Verbindung. Das heißt, deren Mitglieder müssen mehrere dieser sogenannten Mensuren, dieser Fechtkämpfe schlagen gegen andere Verbindungsmitglieder. Das mag alles ein bisschen archaisch anmuten, das Ganze. Von Seiten der Verbindungsstudenten, mit denen ich gesprochen habe in den vergangenen 2 Jahren, wurde das mir gegenüber so erklärt, dass das so eine Art Tradition sei, die quasi der Charakterbildung diene, quasi eine standhafte Person zu werden und dass das Verletzungsrisiko zwar da sei, wenn man es aber richtig mache, dass da normalerweise nichts Schlimmeres passiert. Dennoch, man sieht immer mal wieder Burschenschafter oder Verbindungsstudenten aus schlagenden Verbindungen, die so einen sogenannten Schmiss tragen, also ja, so eine leichte Verletzung im Gesicht, die eben daher kommt, dass sie da mal bei einem dieser Fechtkämpfe eben getroffen wurden.
So eine Narbe.
Genau, haargenau.
Wir haben ja jetzt über diese Studentenverbindung Teutonia Prag gesprochen, in der Daniel Halemba Mitglied ist. Das ist ja aber nur eine von vielen Verbindungen. Wie unterscheiden sich die Verbindungen untereinander?
Verbindungen sind ja nicht alle gleich. Da gibt's Unterschiede. Die meisten Studentenverbindungen, die verstehen sich als politisch offen, die lassen verschiedene Meinungen zu, die stehen wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes, distanzieren sich von Extremismus. Es gibt aber einzelne Studentenverbindungen, einzelne Burschenschaften, wie zum Beispiel die aktiven Studenten der Teutonia Prag oder auch die aktiven Studenten der Danubia München oder die Germania Halle zu Mainz, die von Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem eingestuft werden, eben weil sie sich in einem Umfeld bewegen, das eben möglicherweise nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht.
Mitglied sein in teils rechtsextremen Burschenschaften und gleichzeitig Mitglied sein in der AfD, wie oft kommt sowas vor?
Also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Teutonia Prag kein Einzelfall ist. Es gibt mehrere Burschenschaften, die von Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem eingestuft werden. Mal ein Beispiel, die Germania Halle zu Mainz, also eine Burschenschaft aus Mainz. Über die schreibt der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz, mittlerweile diene die Mainzer Burschenschaft der AfD als Rekrutierungsraum und Kaderschmiede. Was auch bekannt ist, dass es mehrere Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete oder Mitglieder des Europaparlaments gibt, die Bezüge zu Studentenverbindungen, häufig zum sogenannten Dachverband Deutsche Burschenschaft haben.
Was ist das für ein Dachverband?
Das ist ein Dachverband mit Burschenschaften aus Deutschland und Österreich und mehr als 60 Burschenschaften sind dort organisiert. Jetzt wundert man sich vielleicht so ein bisschen, deutsche Burschenschaft, warum denn dann Burschenschaften aus Deutschland und Österreich? Das hat den Grund, dass dieser Dachverband, die Deutsche Burschenschaft, das Deutschsein nicht definiert, wie es unser Staatsangehörigkeitsgesetz macht, also wie es unsere Gesetze tun, wo es nämlich heißt, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sondern die Deutsche Burschenschaft, dieser Dachverband der Teutonia Prag, der definiert Deutschsein auch beispielsweise über Abstammung und Sprache.
Aus der Perspektive der Deutschen Burschenschaft ist man Deutscher nicht in dem Moment, in dem man die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sondern die Staatsangehörigkeit gilt der deutschen Burschenschaft nur als, ich zitiere das mal, als Indiz, dass jemand auch Deutscher ist.
Darüber habe ich auch mal mit Alexandra Kurt gesprochen. Das ist eine Politikwissenschaftlerin an der Uni Gießen.
Hinzu kommen muss quasi der Bezug auf die deutsche Geschichte. Die deutsche Abstammung spielt eine Rolle. Die Sprache spielt eine Rolle. Das heißt, es wird letztendlich das Deutschsein völkisch definiert. Es hat sozusagen nur einen sehr, sehr kleinen rationalen Anteil, der sich auf die Staatsangehörigkeit selbst bezieht. Und ansonsten wird da quasi ganz tief in die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zurückgegriffen. Das heißt, es ist, wenn man so will, ein blutsbezogenes Volksverständnis.
Und wie eng verflochten sind solche Burschenschaften, die in diesem Dachverband sind, mit der AfD?
Das haben sich die Kolleginnen und Kollegen des ARD-Politikmagazins Report Mainz mal ausführlich angeschaut. Und die kamen da auf 50 Abgeordnete in Landtagen, Bundestag, Europaparlament mit Bezügen zu Studentenverbindungen, häufig zum umstrittenen Dachverband Deutsche Burschenschaft. Damit man mal so ein paar Namen gehört hat, wer das beispielsweise ist. Also in Bayern gibt es zum Beispiel Daniel Halemba. Es gibt Benjamin Nolte, der ist Mitglied der Burschenschaft Danubia München, auch ein Landtagsabgeordneter. Es gibt den Bundestagsabgeordneten Torben Braga aus Thüringen, der war sogar mal Sprecher eines Dachverbandes der Deutschen Burschenschaft. Oder zum Beispiel auch Sebastian Münzenmeier, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag. Und der wurde in den sogenannten burschenschaftlichen Blättern, das ist so eine regelmäßige Publikation aus der Burschenschaftsszene, als Mitglied der Burschenschaft Germania Halle zu Mainz genannt. Damit man mal einen Eindruck bekommt, auch wie diese Vernetzung zwischen AfD und diesem Dachverband Deutsche Burschenschaft in der Praxis so aussieht, da kann man einfach mal in die burschenschaftlichen Blätter schauen. Und wenn man da mal so durchblättert, entdeckt man zum Beispiel in verschiedenen Ausgaben auch einfach mal Stellenanzeigen für Mitarbeiter der AfD, beispielsweise in Landtagen, wo also dafür geworben wird, dass Burschenschafter für die AfD arbeiten.
Also die AfD schaltet Anzeigen in der Publikation des Dachverbandes der Deutschen Burschenschaften.
Ganz genau, so ist es. Und die Politikwissenschaftlerin Alexander Kurt, die sagte, die AfD nutzt das gewissermaßen für sich, dass es da akademisch gebildete Personen gibt, die man beispielsweise als Mitarbeiter in Landesparlamenten einsetzen kann.
Es ist schon auffällig, dass sehr, sehr viele Burschenschafter aktiv sind in der AfD, und zwar nicht nur als einfache Mitglieder. Da wissen wir natürlich gar nichts über die genauen Zahlen. Das ist vielleicht auch gar nicht so relevant, sondern tatsächlich in führenden Funktionen. Das heißt, als Abgeordnete im Bundestag oder in den Landtagen oder auch in den kommunalen Parlamenten oder auch auf der europäischen Ebene. Und was noch sehr viel wichtiger ist, als Mitarbeiter für Abgeordnete der AfD. Und das ist schon eine so erstaunlich große Zahl, dass man mit Fug und Recht davon ausgehen kann, dass es wahrscheinlich innerhalb der AfD keine andere Interessensorganisation gibt, die prozentual derartig stark vertreten ist wie die Burschenschafter.
Könnte das denn eine Strategie sein von der AfD, sich bewusst mit Burschenschaften zu vernetzen?
So schildern es zumindest mehrere Hinweisgeber uns gegenüber in Bezug auf die Teutonia Prag in Würzburg. Es gab da einen Zeugen im Prozess, der auch ganz offen gesagt hat, Zitat, sehr viele von uns sind in der AfD, also sehr viele aus der Teutonia Prag sind in der AfD. Unsere Hinweisgeber, die sagen da immer wieder, ja, es ist eben so, dass dieses burschenschaftliche Umfeld gezielt genutzt werde, um daraus auch möglicherweise für die AfD zu rekrutieren.
Wie geht denn die AfD damit um?
Wir haben der AfD jetzt im Vorfeld des Prozesses auch nochmal eine sehr ausführliche Anfrage geschickt, wo es eben auch nochmal um mögliche Vernetzungen zu Burschenschaften, zu Studentenverbindungen ging. Und der Bundesvorstand der AfD, der hat auf unsere Anfrage nicht geantwortet. Der Landesvorstand der AfD Bayern, Stefan Protschka, Landesvorsitzender, der hat uns geantwortet, der sagte, Mitgliedschaften in studentischen Verbindungen seien für sich genommen kein Beleg für Extremismus und ihm sei auch nicht bekannt, dass es irgendwelche Rekrutierungsaktionen gegeben habe.
Du warst jetzt während des Prozesses vor Ort im Gerichtssaal und hast die Verhandlung mitverfolgt. Inwiefern hat dieser Prozess auch über Würzburg hinaus eine Bedeutung?
Naja, für mich ist das Spannende eigentlich, wie die AfD sich in diesem ganzen Fall Daniel Halemba verhalten hat. Denn es gab innerhalb der AfD durchaus immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, naja, wir sollten Daniel Halemba loswerden.
Für uns im Bundesvorstand ist es gestern einhellig und völlig klar gewesen, dass Herr Halemba nicht in der AfD Mitglied bleiben kann.
Beispielsweise Alice Weidel, die hatte schon im Dezember 2023 gesagt, jemand wie Halemba, der könne nicht in Mitglied in der AfD bleiben. Aber das hat dann erstmal zu nichts geführt. Es hat dann bis in den Herbst 2024 gedauert, bis es in Bayern am dortigen Landesschiedsgericht ja so eine Art Vergleich gab und mit dem Ergebnis, dass Daniel Halemba in der Partei bleiben darf. 18 Monate lang darf er aber keine Ämter ausführen. Aber in der Partei, da ist er weiterhin Mitglied. Und vor allem spannend, in Bayern ist ja gerade auch Kommunalwahlkampf. Und Daniel Halemba, der will in Würzburg Stadtrat wählen. Und von seinen Parteifreunden in Würzburg wurde er auf Listenplatz 1 gewählt. Also von der Distanzierung von jemandem, der so weit rechts steht wie Daniel Halemba, ist in der AfD oder kann in der AfD keine Rede sein.
Die ersten Ermittlungen, die liegen ja jetzt fast 3 Jahre zurück. Seit 3 Wochen läuft jetzt der Prozess gegen Daniel Halemba. Du bist im Gerichtssaal dabei. Wie nimmst du diesen Prozess bislang wahr?
Also für mich war es schon auffällig, dass sich die Staatsanwaltschaft auch mit diesem Fall schwer getan hat. Was aber eben auch daran lag, dass teilweise mutmaßliche Opfer eben auch Parteifreunde Daniel Halembas sind und jetzt im Laufe des Prozesses sich anders geäußert haben, als sie das zuvor getan hatten, beispielsweise bei der Kripo. Gleichzeitig war es aber im Laufe der Ermittlungen auch so, dass die Staatsanwaltschaft nicht mit allen ihren Bewertungen recht hatte. Also in Daniel Halembas Zimmer wurde ja beispielsweise der Ausdruck eines SS-Befehls gefunden. Da hatte die Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit gesagt, das sei aus ihrer Sicht strafbar, weil er den, ja, öffentlich präsentiert habe, weil er ihn an einer prominenten Stelle platziert hatte. Da kam aber dann zum Beispiel das Gericht zu der Einschätzung, nee, strafbar ist das nicht. Also man kann davon halten, was man möchte. Aber Daniel Halemba hätte diesen Befehl öffentlich präsentieren müssen, damit er strafbar gewesen wäre. Also auch der Staatsanwaltschaft fielen die Ermittlungen nicht immer ganz einfach. Und ich bin gespannt, wie jetzt dann das Urteil ausfallen wird.
Welche Bedeutung wird das Urteil für die AfD haben?
Ich gehe davon aus, dass es im Falle einer Verurteilung Daniel Halembas noch einen weiteren Prozess geben wird. Also Daniel Halemba hat mir gegenüber bereits angekündigt, dass er im Falle einer Verurteilung Rechtsmittel einlegen möchte. Momentan liegt dieser Prozess beim Amtsgericht. Das Ganze könnte dann also noch ans Landgericht wandern und dann nochmal verhandelt werden in einem Berufungsprozess. Seitens der AfD war es immer wieder so, dass darauf verwiesen wurde, naja, solange es kein rechtskräftiges Urteil gibt, gelte auch für Daniel Halemba die Unschuldsvermutung. Und der Landesvorsitzende der AfD Bayern, Stefan Protschka, der schrieb uns, naja, bei einer Verurteilung, da wolle man weitere Schritte prüfen. Insofern gehe ich davon aus, auch bei einer Verurteilung Daniel Halembas in erster Instanz wird das wahrscheinlich erstmal keine Auswirkungen innerhalb der AfD haben. Im Gegenteil, die AfD hätte ja in den vergangenen 2 Jahren ausreichend Möglichkeiten gehabt, parteiintern bereits Maßnahmen zu ergreifen. Mit Ausnahme einer 18-monatigen Ämtersperre ist dahingehend aber nichts passiert.
Vielen, vielen Dank für diesen Blick heute auf den Prozess gegen Daniel Halemba und die Verbindung zu den Burschenschaften der AfD.
Gerne.
Wenn ihr noch mehr zu dem Fall Daniel Halemba wissen wollt, dann hört doch in die BR24-Reportage rein. Die hat Pirmin Brenneneck zusammen mit Melanie Marx und Jonas Miller recherchiert. Und den Link dazu, den gibt's bei uns in den Shownotes. Morgen erzählen wir euch bei 11KM davon, wie Tafeln Menschen in Not helfen und wie sehr sie dabei gerade selbst in Not geraten. Und bald gibt's 11KM nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Und zwar beim ARD Sounds Festival. Das findet im Mai in Nürnberg statt, und zwar vom 7. Mai bis zum 10. Mai. Und es gibt 25 Live-Podcast-Shows und 11KM ist eine davon. Und zwar am 9. Mai um 18 Uhr. Ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr vorbeischaut. Die Tickets gibt's unter ardsoundsfestival.de. Autor der heutigen Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Nicole Dienemann. Produktion Regina Stärke, Christine Frei, Laura Picerno und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Heute möchten wir euch einen Podcast empfehlen, der euch spannende Perspektiven auf die unterschiedlichsten Themen ermöglicht. Er heißt Der Tag. Ein Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und ordnet Themen ein. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen aus der Politik und dem gesellschaftlichen Leben. Es lohnt sich mal reinzuhören, um sich inspirieren zu lassen, Dinge besser zu verstehen oder um die Perspektive auf ein Thema einfach mal zu wechseln. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek.